Heute zu Gast im Podcast der Gründer und Geschäftsführer von CASE und gleichzeitig auch Arbeitsmarktökonom Dr. Philipp Karl Segers.
Es gibt Unternehmen, die sagen, Noten sind mir sehr wichtig, ich achte da sehr stark drauf. Das ist, glaube ich, gerade auch im Berufsbildungskontext noch sehr häufig der Fall. Bei der Auswahl von Auszubildenden sind Noten, glaube ich, häufig sehr zentral. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich realisiere, dass da Limitationen drin sind und ich gucke eigentlich nicht auf Noten. Und dann ist immer die Frage, was mache ich denn stattdessen? Ich muss ja anhand irgendwelcher Informationen diese Entscheidung treffen. Und Entscheidungen aus dem reinen Bauchgefühl heraus, das ist zumindest wissenschaftlich sehr eindeutig belegt, sind selten bessere Entscheidungen.
Eine große Herausforderung von Leuten, die im HR-Bereich arbeiten und dort tätig sind, ist die Frage der Vergleichbarkeit von Abschlüssen. Wenn ich jetzt Bewerbungen auf dem Tisch liegen habe und die Frage, wie ist denn jetzt das Abitur vom einen Kandidaten mit dem anderen vergleichbar oder eben Studienabschluss? Und genau darüber habe ich gesprochen mit Dr. Philipp Karl Segers, Gründer und Geschäftsführer von CASE, und er beschäftigt sich mit seinem Startup genau damit, nämlich herauszufinden und ein Tool zur Verfügung zu stellen, um genau diese Transparenz herbeizuführen. Dabei werden wirklich die Bildungsabschlüsse vergleichbar und transparent gemacht. Da gibt es eine ganz solide und wissenschaftliche Datenbasis, die dahinter liegt. Philipp ist nämlich auch noch an der Uni in Maastricht als Forscher zum Teil auch aktiv und bringt da sehr viel Expertise mit ein, haben da ganz viele Feldforschungen gemacht und seit vielen Jahren auch schon. Er ist Arbeitsmarktökonom, genauso wie ich, würde ich mich zumindest auch so bezeichnen. Und wir haben da, glaube ich, einen ganz spannenden Ritt gemacht durch die Komplexität der Bildungssysteme und auch die Möglichkeiten der Herstellung von Vergleichbarkeit bei den Bildungsabschlüssen. Wir haben auch ein bisschen über die berufliche Bildung gesprochen, das große Asset und die Stärke aus meiner Sicht eben der bundeseinheitlichen Abschlüsse. Und jetzt soll es das gewesen sein mit dem Intro. Hört rein. Viel Spaß. Philipp, super, dass du da bist im Podcast. Freue mich total, dass du mein Gast bist. Und es geht wirklich um ein ganz spannendes Thema, das mich echt super interessiert aus verschiedensten Blickwinkeln und auch in verschiedensten Kontexten. Das ganze Thema eben Noten und wie kann ich die tatsächliche Kompetenz und die Fähigkeiten von jungen Leuten, aber auch von älteren Leuten messen, wie kann ich die dann auch wiederum vergleichen, ist für, glaube ich, Unternehmen auch ein ganz großes Thema und spannend und deshalb auch für den Podcast hier super interessant. Und deshalb würde ich sagen, bevor wir da in das Thema gleich mal einsteigen, würde ich nochmal kurz zu dir rübergeben, dass du vielleicht nochmal sagst, zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, was du gemacht hast und vielleicht auch die Themen, an denen du jetzt gerade arbeitest, dass wir dann in die Agenda nochmal einsteigen. So.
Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Lukas. Freut mich sehr, dass es auch wieder live in Person, wir sitzen am gleichen Tisch, unterhalten uns ganz normal, möglich ist. Das ist wirklich schön. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Philipp Segers. Ich bin genauso wie du auch Arbeitsmarktökonom, habe in Maastricht studiert, ganz normal VWL, habe dann da promoviert, habe mir in der Promotion angeguckt, was junge Menschen so im Studium machen, welche Entscheidungen sie treffen, welche Dinge da passieren und was die Auswirkungen davon auf dem Arbeitsmarkt sind. Und, habe im Zuge dessen auch eine Studienreihe ins Leben gerufen, wo wir sicherlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber mir ist eine Sache dabei aufgefallen, zusammen mit zwei Kommilitonen, die da eben auch zeitgleich mit mir promoviert haben, die ich aber auch schon aus dem Bachelor kannte, Jan und Max, nämlich, dass Noten nicht so wahnsinnig viel darüber aussagen, wie erfolgreich jemand später im Arbeitsleben wird. Und das fanden wir sehr schade und haben uns überlegt, wie man das vielleicht lösen kann und deswegen CASE gegründet.
Genau. Und jetzt nochmal, um dieses große Bild zu spannen. Ich meine, das ist natürlich ein hochspannendes und interessantes und auch wichtiges Thema, weil natürlich, wenn wir jetzt mal in die HR-Abteilungen Land auf, Land ab schauen, dann sitzen da eben die Leute und müssen Kandidaten bewerten anhand dessen, was sie eben auf dem Tisch liegen haben. Ja. Und das sind in der Regel ja die Bewerbungsmappen mit den Noten. Und die Noten, und wir hatten es gerade schon, die sind eben ja nur bedingt vergleichbar, auch über die Systeme hinweg. Und du weißt ja, ich bin hier sehr, sehr stark im beruflichen Bildungskontext auch aktiv und beschäftige mich da auch und glaube, dass wir da auch ein sehr großes Asset haben über die Noten, über die Bundeseinheitlichkeit, wo wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber für die Arbeitgeber ist es natürlich total wichtig, eigentlich zu wissen, was die Personen wirklich können. Und wenn ich jetzt per se ja schon weiß, schwierig, dass die Noten vielleicht von unterschiedlichen Universitäten in unterschiedlichen Studiengängen nur bedingt vergleichbar sind, dann erhöht sich ja meine Unsicherheit im Auswahlprozess. Und dementsprechend glaube ich, alles, was dazu beitragen kann, diese Unsicherheit und dieses Gap zu schließen, hilft Betrieben auch. Aber vielleicht kannst du gerade noch mal zu dieser Problemlage der Unternehmen auch noch mal was sagen, weil ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist. Wir sprechen ja über Investitionen, die da Unternehmen tätigen, gerade jetzt auch im Bildungsbereich. So eine Ausbildung von jungen Leuten kostet ja richtig Geld, wenn ich da Leute auswähle oder wenn ich jetzt Leute für eine Fachkarriere auswähle, Facharbeiter oder Führungskräfte sogar noch, dann sind das ja echt Rieseninvestitionen, die auch am besten natürlich funktionieren, weil Fluktuation zum einen schwer zu kitten ist und auf der anderen Seite unheimlich teuer.
Ja, es sind Auswahlentscheidungen, sind Entscheidungen mit Risiko. Also ich weiß natürlich im Vorhinein nicht, welche Person dann tatsächlich später den besten Job machen wird. Und das Problem in der Validierung oder Messung hier liegt natürlich auch immer, ich stelle ja auch nur eine Person ein. Das heißt, mir fehlt ja auch immer so ein bisschen das Counterfactual. Also muss ich irgendwie versuchen, mit den Informationen, die ich habe, eine möglichst gute Prognose herzuleiten. Und das geht im Durchschnitt statistisch. Das führt aber nicht dazu, dass man keine Fehler mehr macht. Also es sind immer fehlerbehaftete Entscheidungen. Und wenn ich auf die Noten gucke, und dann ist ja auch der Umgang der Unternehmen mit Noten eben sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die sagen, Noten sind mir sehr wichtig. Ich achte da sehr stark drauf. Ist, glaube ich, gerade auch im Berufsbildungskontext noch sehr häufig der Fall. Bei der Auswahl von Auszubildenden sind Noten, glaube ich, häufig sehr zentral. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich realisiere, dass da Limitationen drin sind und ich gucke eigentlich nicht auf Noten. Und dann ist immer die Frage, was mache ich denn stattdessen? Ich muss ja anhand irgendwelcher Informationen diese Entscheidung treffen. Und Entscheidungen aus dem reinen Bauchgefühl heraus, das ist zumindest wissenschaftlich sehr eindeutig belegt, sind selten bessere Entscheidungen, sondern in der Regel sind es eben schlechtere Entscheidungen und sie sind auch ein Einfallstor für ganz, ganz viele Dinge, die wir eigentlich nicht mehr hier berücksichtigen wollen. Also wenn wir über Bias sprechen, wenn wir über Unterschiede nach Geschlechtern sprechen, wir hatten in dem Vorgespräch über Geflüchtete gesprochen, da habt ihr auch was Spannendes gemacht. Da ist häufig das Bauchgefühl eben genau das Einfallstor für diese Form von Ungleichbehandlung, die ja meistens gar nicht gewollt ist. Also die wenigsten Personen, die solche Entscheidungen treffen, sagen, ich möchte jetzt hier bewusst diskriminieren, sondern es sind halt oft Stereotype, Biases, die eher unterbewusst laufen. Genau, also ich muss irgendwie mir überlegen, wie ich das machen kann. Und ja, ich kann Eignungsdiagnostik machen, es gibt tolle Testverfahren, die ich mir angucken kann. Aber wir fanden, dass junge Leute im Bildungssystem ausreichend oft getestet werden und dass da eigentlich genug Informationen vorliegen, die nur aufgrund von bestimmten Störfaktoren eben schwer zu interpretieren sind.
Ja, bleiben wir mal bei den Störfaktoren nochmal und bei den Schulsystemen. Also wir wissen natürlich, im allgemeinbildenden Schulbereich gibt es Unterschiede, ist klar. Es gibt ja auch, wir haben die Abiturnoten, die insbesondere, glaube ich, ganz, ganz gut zu untersuchen sind. Da wissen wir eben auch, gibt es schon Unterschiede in den Ländern und es gibt auch nochmal Unterschiede in den Bundesländern, kannst du ja auch nochmal gleich was zu sagen. Und ich denke, wenn man allein da schon was rausrechnen könnte, ich meine, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht per se sagen, nur weil du jetzt da das Abi gemacht hast,
das ist eine sehr gewagte Aussage von jemandem, der in Bayern ist. Ne?
Ja,
also eigentlich ist ja in der bayerischen Wahrnehmung das bayerische Abitur und jeder, der das bayerische Abitur erworben hat, kommt in der Gesamtverteilung erstmal vor allen anderen.
Ja, genau. Aber ich glaube, mit meiner Abschlussnote wäre ich auch nur im Durchschnitt gewesen. Auf jeden Fall.
Im
bayerischen Durchschnitt gewesen. Vielleicht im Bundesschnitt ein bisschen besser, ja. Aber das ist doch, es ist schon ein Problem halt für Unternehmen, wenn ich jetzt natürlich bundesweit rekrutiere. Und ich meine, das ist ja ohnehin ein Trend jetzt auch im Zuge von Hybriden und oder Remote Work, dass auch dieses Einzugsgebiet größer wird, also auch dann für kleinere, mittlere Betriebe unheimlich wichtig zu wissen, was die Leute wirklich können. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu Abiturnoten sagen, die ihr schon intensiv untersucht habt.
Ja, super gerne. Also ich hätte sie noch viel intensiver untersucht, wenn ich an mehr Daten kommen würde. Aber das, was im öffentlichen Diskurs natürlich bekannt ist, sind Unterschiede zwischen den Bundesländern, wie du es gerade gesagt hast. Da ist jetzt tatsächlich Bayern gar nicht das Bundesland, was am strengsten benotet. Das ist Niedersachsen. Wir haben in Niedersachsen eine 1-0er-Quote von ungefähr 1%. Und am besten benotet wird in Thüringen. Da haben wir ungefähr 3% der Schülerschaft, die es schafft, eine 1-0 zu erwerben. Das heißt, das kleine Thüringen hat ungefähr so viele 1-0er wie das viel größere Niedersachsen. Dazu kommen dann aber auch noch andere Effekte, wie zum Beispiel Selektion. Wie viel Prozent der SchülerInnen machen eigentlich überhaupt Abitur? Und das ist auch häufig was, wo Bayern abweicht. Also in Bayern ist das Abitur seltener als in anderen Bundesländern. Das heißt, ein kleinerer Anteil der Schülerschaft macht das Abitur. Das führt natürlich auch zu einer anderen Selektion. Wenn jetzt von, ich kenne die genauen Zahlen jetzt nicht auswendig, das ist ein Beispiel. Aber wenn jetzt von 100 Personen 50 Abitur machen, dann werden die eben im Durchschnitt nicht so leistungsstark sein, wie wenn von 100 Personen nur 25 Abitur machen. Da kann ich ganz, kann ich viel spitzer selektieren. Und es ist also nicht nur das bayerische System, was jetzt in dem Sinne besser ist, sondern die Selektion ist auch härter, weil eben die anderen schulischen Abschlüsse in Bayern häufiger und auch noch vielleicht ein bisschen anerkannter sind. Ne? Also das sieht man schon. Was mir aber wichtig ist in der Debatte, und das ist der Teil, der eigentlich gar nicht so bekannt ist, ist, dass wir noch größere Unterschiede innerhalb der Bundesländer haben. Natürlich zwischen verschiedenen Schulformen, aber selbst wenn wir jetzt bei der gleichen Schulform bleiben, also beim Abitur zum Beispiel, und uns liegen dafür für Nordrhein-Westfalen eben Daten vor, dann ist es so, dass es eine Schule in Essen gibt, da liegt die durchschnittliche Abi-Note bei 2,8. Und es gibt ein Gymnasium, also beides Gymnasien, ein Gymnasium in Münster, da liegt die durchschnittliche Abi-Note bei 1,8. Das heißt, ich habe im Durchschnitt einen ganzen Notenpunkt, was ein riesiger Unterschied ist. Also in dieser Schule in Münster habe ich irgendwie 15% 1,0er und in Essen, da gibt es keine 1,0er an dem Gymnasium. Passiert einfach nicht. Aha. Und das sind eben auch riesige Unterschiede in der Notengebung, die innerhalb der Bundesländer passieren. Und da ist oft unklar, liegt das jetzt daran, dass da härter benotet und bewertet wird? Oder liegt es daran, dass ich so große Unterschiede in der Selektion habe? Also dass tatsächlich die Schülerschaft an der einen Schule viel leistungsstärker ist als der anderen? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Es wird wahrscheinlich ein bisschen von beidem sein. Ist ja selten, dass die Antwort oder die Lösung irgendwie an einem der Extreme liegt. Also so oft haben wir dann doch keine Corner Solutions. Aber ja, wir wissen es nicht. Und ich würde mich über viel mehr Daten, gerade auch im schulischen Bildungsbereich, freuen, dass man da eben das besser analysieren und bewerten kann.
Finde ich auch. Und ich meine, es ist schon total spannend, dass du es jetzt sagst. Also das war mir so nicht bewusst, dass wir in Bayern eigentlich so die niedrigste oder eine vergleichsweise niedrige Einbindung ins Gymnasium haben, weil wir es eher als das Problem tatsächlich auch sehen, dass in Bayern natürlich die Personenzahl oder Gruppe, die ins Gymnasium einbindet, stark gestiegen ist in den letzten Jahren.
Genau, den Trend haben wir aber überall in Deutschland.
Genau, haben wir überall, aber dass es noch Bundesländer gibt, wo das noch stärker der Fall ist, weil natürlich ist das schon auch irgendwie die Frage, wie sowas sein kann, wie sowas funktionieren kann, beziehungsweise wissen wir ja dann auch wiederum, wenn jemand aufs Gymnasium geht, ist dann die Einmündungswahrscheinlichkeit in ein Studium auch höher dann dementsprechend erkennt man dann natürlich auch die Probleme im dualen System, warum weniger Bewerber dann am Ende des Tages irgendwie auf den Ausbildungsmarkt kommen, ist tatsächlich irgendwie schon ein richtiges Problem. Und ich finde es schon spannend, diese Unterschiede, wenn du es jetzt auch gerade beschreibst, dass es innerhalb der Bundesländer gibt. Es gibt auch in Bayern ähnliche Entwicklungen, dass wir zum Beispiel, ich glaube, der Landkreis Starnberg hat auch irgendwie eine Entwicklung Richtung Gymnasium, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber extrem hoch, also deutlich über 50%. Und dann hast du wiederum...
Gut, das ist wahrscheinlich jetzt auch ein Zeichen für
da hast du immer die noch Demografie,
viel zu großen Effekt der von SES, Social Economic Status, also dem Bildungshintergrund der Eltern.
Da hast du das, da kommt das voll mit rein. Aber hast du das zum Teil nicht bei den Noten im Ruhrgebiet vielleicht auch?
Ja, natürlich. Ja.
Genau, aber nur zum Teil halt. Ich glaube, alles.
Da gibt es ja auch ganz verschiedene Kanäle, die da wirken könnten. Also es kann ja tatsächlich sein, dass diese Kinder leistungsstärker sind, weil sie einfach viel mehr Frühförderung kriegen. Also es gibt ja immer diese Nature-Nurture-Debatte. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob das ein genetischer Effekt ist oder ein Fördereffekt. Ich bin immer eher so ein bisschen näher an der Nurture-Geschichte als an der Nature-Geschichte. Ich glaube, das ist nicht immer alles angeboren. Aber dennoch wären die ja dann leistungsstärker und hätten diese besseren Noten verdient. Und wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie wir es eben hinkriegen würden, dass auch Personen aus anderen Bildungshintergründen oder aus anderen Familien eben auch diese Leistungen bringen können. Aber es kann natürlich auch sein, dass es gar kein Leistungseffekt ist, sondern dass es einfach ein Präsenzeffekt ist. Mhm. Wenn die Eltern bei jedem Elternsprechtag sitzen und da immer bei den Lehrern Druck machen und sagen, mein Kind muss aber gute Noten kriegen, dann entwickelt sich natürlich an der Schule auch eine andere Notenkultur, als wenn die Eltern das nicht tun. Und in dem Fall würden da jetzt gar keine Leistungsunterschiede mit einhergehen. Also wir wissen das auch einfach nicht, wo das herkommt, ne?
Mhm. Ja, und ich meine, jetzt hatte ich schon mal angedeutet, ich meine, im beruflichen Bildungskontext gibt es einen großen Vorteil der zentralen Aufgabenstellungseinrichtungen, im kaufmännischen Bereich AKA in Nürnberg und im gewerblich-technischen Bereich PAL in Stuttgart. Und dann gibt es noch ein paar kleinere ZPA und weitere Einrichtungen, die dann auch Aufgaben erstellen und am Ende des Tages die Prüfungen von Flensburg bis Passau zentral am selben Tag, zur selben Uhrzeit, die gleichen Aufgaben. durchführen. Deshalb hast du da, glaube ich, schon eine schöne Vergleichbarkeit, eine höhere Vergleichbarkeit, auch keine perfekte, muss man auch dazu sagen. Wir haben hier Multiple-Choice-Aufgaben mit im Set, wir haben offene Aufgaben im Set und du hast am Ende des Tages natürlich Menschen, die offenen Aufgaben auch bewerten, was auch klar ist.
Darf ich da einmal kurz, weil ich das immer sehr spannend finde. Also wie werden die denn bewertet? Werden die irgendwie randomisiert verschickt oder werden die von Prüfern vor Ort?
Also die Prüferkommission bewerten die. Also das ist das Spannende schon auch und deshalb nochmal andere Bewertungsmechanismen auch als im gymnasialen Bereich oder im allgemeinbildenden Schulbereich oder auch an den Hochschulen, wo ja dann der Professor oder sein Team sozusagen die wissenschaftlichen Mitarbeiter mitkorrigieren. Hier ist es so, wir haben Prüferkommissionen und Prüfungsausschüsse, die immer besetzt sind aus mindestens 3 Mitgliedern, ein Drittel paritätisch, also ein Arbeitgeber Vertreter, der berufen wird von einem Betrieb und dann hast du Arbeitnehmervertreter, der muss in der Regel von einer Gewerkschaft zugehörig sein und dann hast du noch Berufsschulenvertreter. Und das ist eine Kommission, die dann auch tatsächlich bewertet und die am Ende des Tages auch die mündlichen Prüfungen abnimmt, wo man dann auch natürlich aufgrund der Tatsache, dass Menschen da sind, immer eine Subjektivität drin hat, aber auf der anderen Seite Fachexperten, die dann auch sehr stark in den Themen sind, die dann durchgehend auch die Leute bewerten und dann schon objektiv und fachlich stark an den Themen sind. Aber da könnte man wieder sagen, da bist du gar nicht so weit weg wie jetzt in der Hochschule, da hast du auch die mündlichen Prüfungen, da hast du halt keine Dreierkommissionen, die so unterschiedlich besetzt sind.
Und du hast halt vor allem nicht diesen zentralen Bestandteil, den du natürlich hast, ne? Den
du
im schulischen Bereich nicht hast, weil wir so viele verschiedene Bundesländer haben, den du im hochschulischen Bereich überhaupt nicht hast. Wir reden sicherlich gleich noch ein bisschen über das Studium.
Ja.
Aber Vergleichbarkeit ist ja auch nicht die einzige Maxime eines Bildungssystems, sondern es geht natürlich auch darum, dass ich möglichst breit Fähigkeiten abteste oder prüfen kann. Und da bin ich mit schriftlichen Prüfungen natürlich auch limitiert. Also wenn du sagst, es sind Multiple-Choice-Examen, die sind natürlich dann sehr vergleichbar, aber die bilden ja auch nur einen bestimmten Teil der Fähigkeiten und Kenntnisse ab, die Personen haben. Deswegen finde ich das aber dann dennoch sehr spannend, weil man ja mit dem zentralen, vergleichbaren Teil ganz viel rausrechnen kann, also zum Beispiel die Selektion bestimmen kann. Gleichzeitig die Subjektivität, also Unterschiede in der Notengebung kann man auch rausrechnen. Du kannst ja genau gucken, welche Prüfungskommission immer lieber Einsen und Zweien gibt und welche Prüfungskommission lieber Dreien und Vieren gibt. Also man kann diese Subjektivität schon ganz gut rausrechnen, wenn man eben so einen Anker hat, also eine Vergleichbarkeit herstellen kann. Deswegen ist das total spannend. Ich glaube, ich muss mal mit dir zusammen in die Daten gucken.
Auf jeden Fall. Ich werde dich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der AKA zum Beispiel vernetzen, die das sehr intensiv an den Daten im beruflichen Prüfungsbereich der kaufmännischen Prüfungen auch arbeiten. Wir sind da sehr intensiv und nah dran und schauen da auch schon sehr gut drauf, weil uns das sehr wichtig ist, eben diese Objektivität in bestem Maße auch zu gewährleisten, weil wir es als großes Asset auch sehen. Jetzt hast du es gerade gesagt, die Hochschulen und wir sind ja selbst auch so ein bisschen aktiv noch in dem Apparat. Ich darf selbst auch ein bisschen unterrichten und auch Klausuren erstellen und dann auch abhalten und schreiben lassen. Aber klar ist natürlich auch, man gibt sich da beste Mühe, man bewertet es auch so gut wie es geht. Aber da ist schon echt auch immer eine Subjektivität drin. Ich versuche schon so gut, wie es geht, irgendwie die Prüfungsaufgaben zu formulieren, dass es am Ende eindeutig so gut wie möglich bewertbar ist. Aber es ist schon echt schwierig, gerade bei offenen Aufgaben.
Ja, es ist ja auch gar keine Subjektivität, die du alleine lösen kannst.
Genau.
Es ist ja auch einfach, selbst wenn du für dich jetzt perfekte Standards definieren würdest und es schaffen würdest, immer alles gleich zu bewerten.
Sind die für dich anders?
Alleine das geht schon nicht, aber dann komme ich vorbei und habe andere.
Genau.
Und jetzt müssten wir beide uns ja auch noch synchronisieren und das funktioniert einfach nicht.
Ja, und dann könntest du dich am Lehrstuhl, kannst dich vielleicht noch synchronisieren, aber sobald es dann weitergeht zur nächsten Gruppe, ist dann schon wieder aus. Und ich meine, das ist schon spannend, jetzt sprechen wir ja über fast, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 19.000 Studiengänge.
Über 20.000.
20.000 Studiengänge und das auch über die Bundesländer hinweg in unterschiedlichen Fachgebieten. Da ist es schon interessant, wie kriegt man da auch nur ansatzweise Vergleichbarkeit hin? Und das seid ihr ja auch in dem Bereich. Also ich meine, es ist ja auch unheimlich spannend zu gucken, wenn jemand ein Zeugnis, Masterstudium irgendwie vorlegt oder ein Bachelor, wie ist das einzuschätzen im Vergleich zu einem anderen Bachelor, der vergleichbar ist in Deutschland?
Ja, jetzt sind wir eigentlich genau an dem Kern, was wir mit CASE machen und was irgendwie unsere Idee war für die Gründung, welches Problem wir lösen wollten. Weil wir haben genau diese Störfaktoren, die wir jetzt gerade im allgemeinbildenden schulischen Bereich besprochen haben, die vielleicht in der beruflichen Bildung kleiner sind, wie wir jetzt gesagt haben, haben wir im Hochschulbereich auch. Also wir haben über 20.000 Studiengänge, wir haben sehr, sehr große Unterschiede in der Notengebung. Also wir haben Studienprogramme, wo man mit der einen Durchschnitt von 1,2 oder auch 1,3 mal findet. Wir haben aber auch Studiengänge, wo der Durchschnitt bei 3,3, 3,4 liegt. Und das macht ja einen Unterschied, wenn ich jetzt mit einer glatten 2 fertig werde, ob ich dann eben in dem einen oder in dem anderen Studienkontext war. Einmal war ich der Beste und einmal war ich der Schlechteste im Vergleich zu meinen KommilitonInnen. Und wir haben aber auch riesige Unterschiede in Selektion, noch viel stärker als im schulischen Bereich, wo ja meistens die Distanz und natürlich dann über die Distanz und die Wohnorte auch Selektion transportiert wird. Aber im hochschulischen Bereich habe ich eine viel, viel stärkere Ausspezialisierung habe natürlich da Studiengänge an Hochschulen, die sind sehr beliebt, da sind die Fächer beliebt, da sind die Hochschulen beliebt, die machen vielleicht eine starke Auswahl über NCs. Was vielleicht auch nicht immer optimal ist, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit nachher. Oder die machen Studierfähigkeitstests, Auswahlverfahren, kennt man vielleicht Medizinertest oder sowas. Ne? Und selektieren sehr, sehr stark, wer da überhaupt zugelassen wird und haben dann oft Studiengänge, wo eben alle wirklich sehr leistungsstark sind. Und gleichzeitig gibt es natürlich am anderen Ende des Spektrums auch Studiengänge, die sind zulassungsfrei, die sind vielleicht nicht so populär, da steht vielleicht noch ein Geschäftsmodell hinter oder sonst irgendwas, wo eben das anders sich darstellt. Das ist auch an sich kein Problem, aber es zeigt eben, ich habe Störfaktoren, die es mir schwer machen, eine Note so zu interpretieren und zu nutzen, wie ich es als Arbeitgeber wahrscheinlich tun möchte.
Genau, jetzt genau da sind wir ja an dem Punkt. Ich meine, jetzt, wenn ich mich auf die Arbeitgeberbank mal versetze und eine Organisation, die zum Beispiel mit euch jetzt kooperiert und mit euch arbeitet, die eure Services nutzt, wie muss man sich das vorstellen? Welchen Nutzen ziehen die draus? Wie könnt ihr praktisch diese zusätzliche Objektivität leisten oder wie sehen die Produkte aus, die dann da einsteuern?
Wir kontextualisieren Bildung, so nennen wir das. Also wir ordnen eine Note in den jeweiligen Kontext ein. Das heißt, wir haben zwei Arten von Informationen, die wir messen. Wir haben Häufigkeitsverteilungen der Notengebung gesammelt von den Hochschulen tatsächlich, aus den Prüfungsämtern kommen die Daten. Und da wissen wir eben ganz genau, wenn jemand an der Uni Köln BWL im Bachelor mit Abschluss 2021 studiert hat, welche Note ist da eigentlich wie häufig? Wie gut bin ich da eigentlich, wenn ich eine 2,2 habe? Wie viel Prozent waren besser? Das ist auch so die erste Metrik, die wir unseren Kunden, also Unternehmen, aber auch Studierende können das machen, an die Hand geben. Dass wir halt eben genau sagen, wie bist du im Vergleich zu deiner konkreten Studienkohorte eigentlich, wie stellt sich deine Leistung eigentlich dar? Die zweite Information wäre dann, dass wir sagen, okay, ich würde das gerne hochschulübergreifend bewerten und dann muss ich eben hingehen und sagen, okay, wie kann ich diesen einen Studienkontext vergleichen mit einem anderen Studienkontext? Und dazu haben wir eine sehr große Erhebung in Deutschland, das ist die Studienreihe, die ich eben eingangs auch angesprochen hatte, in Fachkraft 2030. 370.000 Studierende daran teilgenommen, wird dieses Jahr 10 Jahre, sind wir auch alle ganz stolz drauf. Und da machen wir kognitive Leistungstests und Persönlichkeitstests und können darüber eben genau nachvollziehen, wie diese Selektion sich darstellt. Also in welchem Studienprogramm sind die Leute eigentlich sehr clever, sehr gewissenhaft und da ist natürlich dann die Konkurrenz ein bisschen höher, ist ein bisschen kompetitiver und es ist schwerer, eine relativ gesprochen gute Leistung zu erbringen als in anderen Programmen. Und darüber können wir dann aber auch hingehen und unsere zweite Metrik herleiten und eben sagen, okay, wie kann ich jemanden vergleichen, hochschulübergreifend innerhalb der Fachgruppe, das nennen wir Case Subject Score, und dann tatsächlich auch nicht nur hochschulübergreifend, sondern auch fächerübergreifend. Also wir geben einen Prozentrang unter allen Studierenden Deutschlands an, das nennen wir Case Score. Und damit kann ich eben Bewerbende auch aus unterschiedlichen Studienkontexten miteinander vergleichen, ohne dass ich sie zwinge, jetzt nochmal einen standardisierten Test zu machen.
Das heißt für den Arbeitgeber sozusagen, wenn er hat zwei Mappen vorliegen und dann der Vorteil ist, es wird eine Objektivität geschaffen und eine bessere Vergleichbarkeit der Abschlüsse per se und gleichzeitig werden über den Score, den ihr errechnet und die weiteren Auswertungen, die ihr macht, auch noch zusätzliche Attribute mit dazu gefasst, um zu sagen, bei dem, was der gemacht hat, bringt der weitere Fähigkeiten und Skills mit, um einfach viel besser zu verstehen, was kann die Person, um die dann am Ende des Tages ja zuzuordnen, zu priorisieren und vielleicht dann auszuwählen, dem anderen vorzuziehen oder eben auch nicht.
Genau, also wie man das im Prozess ganz konkret nutzt, da beraten wir unsere Kunden natürlich sehr gerne, aber die Entscheidung treffen die Unternehmen. Wir sind keine großen Fans davon, dass man jetzt auf Basis dieser Scores, dieser Metriken der Entscheidung automatisiert oder sowas. Man sollte das so nutzen, wie man sonst die Note nutzen würde und dann eben die Note aber auch nicht mehr nutzen, weil es kann eben ganz häufig sein, dass die 1,9 eigentlich eine 2,2 ist und man da in so einen Notenbias reinläuft. Und das ist besser, wenn man das mit dem Score macht. Das können wir auch eben in ganz, ganz vielen Validierungsstudien zeigen, dass zum Beispiel bei unseren Kunden spätere Beförderungen oder aber auch Performance Reviews, dass die eben nicht mit Noten korrelieren. Genau dieses Problem, was wir eingangs besprochen haben. Da sind so viele Störfaktoren drin, dass die Noten eben die spätere Leistung nicht vorhersagen können. Mhm. Wir können aber in Studien eben auch zeigen, dass wenn wir die Noten kontextualisieren, also unseren Case-Score nutzen, wir da signifikante Korrelationen auch mit einer relevanten Größe messen können. Also vorhersagen können, wer eigentlich später befördert wird, wer eigentlich später ein guter oder eine schlechte Mitarbeitende werden würde.
Ja. Also im Grunde, wenn man es jetzt ganz meta betrachtet, kann man sagen, es trägt dazu bei, bessere Entscheidungen mit besseren Daten
genau.
und Informationen also zu treffen.
Die Leistung im Studium ist relevant für die Erfolgsprognose der eigenen Einstellungsentscheidung, aber ich kann sie anhand der Note einfach nicht messen. Das ist das Problem.
Ja.
Das heißt, ich muss diese Note im Kontext verstehen und dann habe ich eine Information, mit der ich eben keine perfekten, aber deutlich bessere Einstellungsentscheidungen treffen kann.
Du hast auch gerade schon mal vorhin berichtet, dass man auch unter anderem in so einem Gespräch das natürlich unheimlich gut nutzen kann jetzt mal auf einen Bewerber eingehen und ihn auch besser einschätzen kann, was wiederum vielleicht in einem Gespräch auch Vorteile für den Arbeitgeber dann bringt. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären. Das fand ich nämlich unheimlich spannend und hatte ich so noch gar nicht wirklich im Blick.
Genau, also die meisten Unternehmen nutzen das im Screening-Prozess, wenn sie eben die Bewerbungsunterlagen sich angucken, die Mappe, so wie du es eben genannt hast, um dann eben einschätzen zu können, möchte ich die Person eigentlich einladen, kennenlernen, vielleicht in eine standardisierte Testung schicken. Das sind ja so Entscheidungen, die ich im frühen Einstellungsprozess treffen muss. Und dann kann man das eben über eine Web-App nutzen, kann sich die Scores selber für anzeigen lassen, muss man 5 Formularfelder ausfüllen oder eben über eine Schnittstellenintegration auch vollkommen automatisieren. Aber man kann es eben dann auch im nächsten Schritt mitnehmen. Also man identifiziert dann ja bestimmte Personen, die man jetzt als erstes einladen oder kennenlernen möchte. Und da haben wir mit vielen Kunden auch positive Erfahrungen gemacht, dass die eben gesagt haben, wir nehmen das mit in die Gespräche. Und das kommt bei den Bewerbenden natürlich gut an. Wenn du jetzt jemanden hast, der hat vielleicht eine 2-3 und du sagst, Mensch, normalerweise 2-3 würde ich ja nicht einladen, aber ich habe mir das mal angeguckt und bei dir oder bei Ihnen im Studiengang lag ja die Durchschnittsnote bei 2,8 und mit der 2,3 waren Sie eigentlich total super. Das sieht ja nur irgendwie auf den ersten Blick schlecht aus. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr respektable Leistung, die da im Studium erbracht wurde. Das senkt jetzt nicht die Chancen, dass sich dann die Bewerbenden auch für das eigene Unternehmen entscheiden, weil wir sind natürlich zunehmend in einem Markt, wo die Macht ein wenig auf die Angebots-, also auf die Bewerbendenseite kippt.
Ja, deutlich. Also das ist das, was man tatsächlich in der Realität feststellt und die Betriebe sich da auch massiv umstellen, in Anführungszeichen müssen, aber es führt auch kein anderer Weg und auch tun, dass man wirklich alles tut, um den Bewerber auch Angebote und Optionen zu geben und sich selbst auch attraktiv zu präsentieren. Und da bietet das natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man solche Sachen ganz gut einschätzen kann.
Das ist für die Studierenden auch relevant. Also man muss sich ja so ein bisschen in die Gedankenwelt begeben.
Ja.
Und wenn ich studiere, dann ist das eben mein Job. Und dann lerne ich für Klausuren und die Noten sind mein Feedback. Das ist das, was ich eben zurückbekomme für das, was ich vorher reingesteckt habe. Und natürlich ist das für die Studierenden relevant. Und natürlich wollen die das auch nachvollziehen können. Und jeder kennt die Geschichten, irgendwie der Freund aus dem Abitur, der eigentlich immer ein bisschen schlechter und ein bisschen fauler war als man selbst und jetzt studiert der woanders und hat immer bessere Noten, aber trotzdem ist er jeden Abend in der Kneipe und das versteht man einfach nicht und man möchte irgendwie das nachvollziehen können und ich habe das eben gesagt, dass wir das nicht nur für Unternehmen machen, sondern auch für Studierende. Das machen wir noch gar nicht so lange, erst seit 1,5 Jahren, Case gibt es schon deutlich länger und da sind allein dieses Jahr schon über 10.000 Studierende zu uns gekommen und haben gesagt, ich würde ganz gerne mal von euch meinen Abschluss vergleichen lassen, weil ich das gerne nachvollziehen möchte, was da eigentlich passiert.
Ja, mit wem, also sind das hauptsächlich größere Organisationen oder auch viel Mittelstand, mit dem ihr zusammenarbeitet und
kooperiert? Das ist jetzt die Unternehmensseite, ne? Also nicht die Studierendenseite, die Unternehmensseite, das sind das ist bunt gemischt, sind aber gerade wenn man so Richtung Automatisierung und ATS und sowas geht, sind es oft große Konzerne, also ich kann jetzt die Telekom nennen, ich kann Porsche nennen, es sind viele Beratungen, die eben auch einfach häufig jungen Leuten eine Chance geben. Ist ja auch so ein bisschen historisch, wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht. Wenn wir 10 Jahre zurückreisen, dann war Generation Praktikum irgendwie das große Buzzword. Ne? Mhm. Da waren es dann halt häufig wirklich die Beratungen, die eben auch viele junge Menschen eingestellt haben und genau, entsprechend jetzt auch viele Bewerbungen kriegen. Und die nutzen das. Also Simon Kucher war unser erster Kunde. Wir sind eine Ausgründung der Uni Bonn. Die haben direkt ihren Hauptsitz in der Nähe, haben das dann in der Zeitung gelesen.
Mhm. Ja. Und ist es dann ein Software-as-a-Service-Produkt? Oder?
Genau, im Prinzip ist es eine Schnittstellenabfrage, die man entweder selber über das eigene System tätigen kann, also über das Bewerbermanagement, das ATS-System, oder eben die man über unser Web-Frontend, also einfach durch den Browser, indem man auf unsere Website case-score.com geht, kann man die Formularfelder ausfüllen und dann macht man im Prinzip auch eine Schnittstellenabfrage. Man sieht es nur nicht.
Also ich meine, jetzt nochmal, um aus Bewerbersicht vielleicht so ein bisschen einzuschätzen und jetzt vielleicht meine eigene Historie nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Also ich stelle mir da schon so ein bisschen die Frage, vielleicht auch, ob die Chance besteht, irgendwie zu sagen, es gibt ja oftmals so faule Säckel, habe ich gesagt, nennt man es bei uns in Franken, die es irgendwie geschafft haben, ihre Lebenssituation so zu managen, dass, sag ich mal, der schulische und der Freizeitbereich ziemlich gut zusammengelaufen sind. Da musste manchmal die Schule halt ein bisschen leiden. So. Und ich denke, da ist die Frage, gibt es die Möglichkeiten, dass man irgendwie sowas auch rausfinden kann, dass jemand, der vielleicht da halt andere Schwerpunkte gesetzt hat, vielleicht gar nicht so doof ist und dann seinen Weg dann ganz gut macht, sobald er den richtigen auch gefunden hat. Ich meine, das hast du mir schon erzählt, finde ich auch gut und richtig, dass man insbesondere den letzten Point, glaube ich, irgendwie bewerten sollte, der dann auch so ein bisschen abbildet, was denn die Person gerade wirklich am aktuellen Rande kann. Und vielleicht solche ein paar Tiefpunkte, die dann auch dabei waren, irgendwie nicht überbewerten. Aber natürlich ist das schwer, ja. Also man kann nur das bewerten, was da ist und nicht, dass das Potenzial ist offenbar, aber ihr arbeitet ja auch, das hast du gesagt, da würde ich vielleicht auch gleich dann da nochmal anknüpfen mit dem Big Five Test und Modell und das gibt dann schon nochmal zusätzlichen Anker und Punkte, wie Leute tatsächlich ticken und was die Leute können, ja.
Ja, jetzt hast du dir die Frage ein bisschen selbst beantwortet, Lukas.
Aber
wir haben natürlich genau das Problem, also wir können natürlich nur das bewerten, was da ist und ob dann jemand nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte. Das ist immer im Einzelfall schwer rauszukriegen.
Ja.
Die beste Prognose hinsichtlich der zukünftigen Leistung ist eine möglichst nicht zu weit in der Vergangenheit liegende erbrachte Leistung. Also ich bin kein großer Fan davon, wenn man Abi-Noten nach dem Studium für Einstellungsentscheidungen nutzt, weil sie halt schon erstmal maßgeblich waren für die Studienmöglichkeiten, die jemand hat. Also die Abi-Note ist ja schon total zentral in unserem Bildungssystem. Das heißt, sie ist ja schon sehr, sehr stark gewichtet, auch in dem Studienerfolg. Und gleichzeitig liegt sie aber auch 6 Jahre zurück.
Mhm.
Und deswegen bin ich kein Fan, machen viele Unternehmen, dass man noch sehr, sehr stark auf Abi-Noten guckt. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Studienleistung irgendwie wichtig ist. Und wenn wir uns verschiedene Kontexte angucken, also den Bildungskontext auf der einen Seite und dann den beruflichen Kontext auf der anderen Seite, dann habe ich natürlich gewisse Eigenschaften, kommen wir dann zum Big Five, wie zum Beispiel Gewissenhaftigkeit, die im beruflichen Kontext, aber auch im Bildungskontext, im schulischen Kontext, im hochschulischen Kontext sehr, sehr entscheidend sind. Und vielleicht erkläre ich ganz kurz, was Big Five ist.
Ja, bitte mach das nochmal ganz kurz, ja.
Es ist nichts, was wir uns ausgedacht haben, nicht im Entferntesten. Es kommt aus der Psychologie. Gerade in den 60er Jahren haben sich verschiedene Forschergruppen in den USA vor allem damit beschäftigt, wie man denn eigentlich Persönlichkeit quantifizieren könnte oder messen könnte und sind dann hingegangen, das nennt sich der lexikale Ansatz. Also sie haben ganz, ganz viele Statements, Aussagen aufgeschrieben und haben Personen gebeten, zu bewerten, inwieweit diese Aussagen auf sie zutreffen. Das sind dann so Dinge wie I insult people, also ich beleidige Menschen.
Mhm.
Das ist jetzt etwas, was Agreeableness, also Verträglichkeit dann messen wird. Oder I am the life of the party oder I often feel blue. Also einfach verschiedene Statements, die mich als Person entweder gut oder nicht so gut charakterisieren können. Und dann haben die geguckt, wie diese Statements, also die Antworten auf diese Statements zusammenhängen. Und ob bestimmte Personengruppen, die mit bestimmten Statements übereinstimmen, auch mit anderen Statements dann übereinstimmen. Und dann wurden die dadurch gruppiert. Das ist ein statistischer Prozess, das ist im Prinzip eine Faktorenanalyse. Mhm. Und dann hat man eben gesehen, ich brauche 5 verschiedene Gruppen. Innerhalb dieser Gruppen hängen die Statements sehr stark miteinander zusammen, also korrelieren sehr hoch miteinander. Und zwischen den Gruppen korrelieren die nur sehr schwach miteinander. Also ich brauche 5 Dimensionen, das ist
genau.
Big Five, um Persönlichkeit einzuschätzen. Das ist Verträglichkeit, Offenheit für Neues, Extraversion, emotionale Stabilität und eben Gewissenhaftigkeit.
Mhm.
Und von diesen 5 ist Gewissenhaftigkeit die Dimension, die am stärksten den Erfolg in den beiden Kontexten beschreibt. Aber wir haben auch Unterschiede. Also wenn man so Geschichten hört, die eine Person ist vielleicht in dem Kontext nicht so gut, gerade im Schulischen vielleicht sehr angestrengt und dann in anderen Kontexten besser, dann kann das einmal daran liegen, dass sich Menschen natürlich verändern, auch wenn wir in Persönlichkeiten eine recht hohe Stabilität haben, aber sie kann sich über lange Zeiträume oder durch große Geschehnisse, Schicksalsschläge oder ganz neue Erfahrungen kann sie sich auch ein bisschen schneller verändern. Dann kann das ein Grund sein, warum die erst nicht so erfolgreich und dann doch erfolgreich waren. Es kann aber auch daran liegen, dass es der Kontext war. Also ganz vereinfacht gesagt, die Psychologen werden jetzt eventuell aufschrecken, Persönlichkeit plus Kontext ergibt Verhalten. Wenn ich den Kontext jetzt komplett ändere, kann auch die gleiche Persönlichkeit zu einem anderen Verhalten führen. Oder aber es liegt tatsächlich daran, dass auch verschiedene Persönlichkeitseigenschaften in der Bildung wichtiger sind als im Beruflichen später. Also wir wissen, das ist jetzt nur die Ausprägung, ist nicht die Richtung. Also es ist nicht so, dass jetzt die Richtung dreht und in Schule ist es gut und im Beruf ist es schlecht. Das passiert nicht, aber die Ausprägung ist anders. Wir wissen, dass nach Gewissenhaftigkeit im Schulischen vor allem Offenheit und Verträglichkeit, wenn ich im Teamplayer sein muss, wichtig ist in der Bildung. Und im Arbeitsmarkt tatsächlich sehr stark emotionale Stabilität und auch Extraversion honoriert wird.
Ja. Und vielleicht da, wo es drauf ankommt, natürlich auch dann wiederum dieses Offenheit für Neues. Also ich meine, das ist wahrscheinlich gerade so Innovationsbereiche, da ist das extrem wichtig, ja. Aber wir hatten es.
Spielt im beruflichen Kontext leider nicht.
Nicht so direkt?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay.
Also es korreliert positiv, ja, es korreliert jetzt nicht negativ. Es ist nicht so, dass man nicht offen sein sollte. Offen sein ist gut, aber die Effektstärken sind eben nicht riesig. Mit Abstand die größte Effektstärke hat Gewissenhaftigkeit.
Und ich, also da bin ich auch total überzeugt, dass das auch total richtig ist. Und ich meine, es gibt ja, du hast eine Studie angedeutet, die wir zum Beispiel jetzt auch mit einem Forscherteam aus Würzburg gemacht haben, wo man schon sehr stark merkt, dass eben diese ganzen Themen Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit maßgeblichen Einfluss auch auf die Auswahlverfahren von Unternehmen haben, was die Azubis angeht, auch bei Personen mit Fluchthintergrund. Also das ist schon sehr, sehr spannend, weil da würde man ja oftmals auch oft vielleicht, oder was würde man, es gibt sicherlich Einschätzungen, die sagen, Mensch, die sind nicht so verlässlich und haben eine andere Kultur, da ist es nicht so wie bei uns in Deutschland. Ich glaube, aber was rauskommt, ist tatsächlich aus unserer Studie, die auch sehr groß und empirisch ist, wenn die es schaffen, Verlässlichkeit nachweisen zu können, und das kann man ja oftmals vielleicht durch Rückfragen bei den Vertrauenslehrer oder bei den Direktoren, dann steigert es die Wahrscheinlichkeit, auch genommen zu werden. Und sowas ist schon extrem spannend. Ist aber im Übrigen auch bei den Deutschen so. Also jemand, der sich hat gehen lassen, beziehungsweise der nachweislich auch in der Schule unverlässlich war oder auch nicht gewissenhaft, der tut sich dann auch im Auswahlprozess bei Betrieben schwer. Das muss man halt auch klar sagen. Also,
da kann man jetzt eigentlich ganz leicht den Bogen zum Anfang schon wieder spannen, weil wir haben am Anfang gesagt, Einstellungsentscheidungen sind eben Risikoentscheidungen, sind Investitionsentscheidungen, die unter Risiko getroffen werden müssen und die fehlerbehaftet sind. Und jetzt ist natürlich die Einschätzung gerade von ausländischen Bewerbenden schwieriger und nochmal risikobehafteter, weil es eben kulturell fremder ist, weil ich vielleicht die schulischen oder hochschulischen Abschlüsse gar nicht einschätzen kann. Ich weiß gar nicht, ob das eine Universität ist oder vielleicht eine Abendschule, weil ich das einfach noch nie gehört habe, wenn da jemand aus der Ukraine kommt. Ich weiß nicht, wie viele ukrainische Universitäten du gerade aus dem Kopf aufzählen kannst. Ich bin jetzt in dem Forschungsfeld sehr aktiv. Ja. Auch mir würden nicht so wahnsinnig viele einfallen. Ja. Und das sind eben Limitationen, und das führt dazu, dass da das Risiko, das wahrgenommene Risiko auf Seite der PersonalerInnen einfach nochmal größer ist. Und es noch wichtiger ist, eben irgendwelche Signale zu kriegen, die mir zeigen, die ich interpretieren kann, also die mir irgendwie zeigen, wie diese Person tickt. Ne? Ist die gewissenhaft, ist die nicht gewissenhaft?
Ja.
Und wir machen das ja mit CASE nicht nur für deutsche Bildungsabschlüsse, wir machen das auch für ausländische Bildungsabschlüsse. Und das ist ein total spannendes Szenario. Also wir haben, wenn wir das jetzt mal global denken, ist vielleicht ein bisschen zu viel für eine Podcast-Aufzeichnung und ein Gespräch, aber wir haben in Indien zum Beispiel Massenarbeitslosigkeit unter MINT-AbsolventInnen. Einfach weil die Studierendenzahlen da so schnell wachsen, dass die Wirtschaft diese Personen gar nicht aufnehmen kann. Das heißt, Bereiche, wo wir in Deutschland sagen, da haben wir Fachkräftemangel, da haben die da einen Überschuss, also haben mehr Personen, als der Arbeitsmarkt aufnehmen kann. Mhm. Ist also kein Zufall, warum so viele Unternehmen häufig so viele Bewerbungen aus dem Ausland, häufig natürlich auch aus Indien, erhalten. Die finden da einfach keine Jobs. Und wir haben auf der einen Seite Mangel, können diese Personen aber häufig nicht einstellen oder wollen sie nicht einstellen. weil wir gar nicht einschätzen können, was die da eigentlich gemacht haben.
Mhm. Also ich weiß, dass das eine Riesenherausforderung ist, gerade eben die Evaluation ausländischer Bildungsabschlüsse und im beruflichen Bildungskontext haben wir ja unsere Foreign Skill Approvals, also FOSA-Stelle der IHK, die auch wirklich, glaube ich, da einen ganz wichtigen Beitrag leistet in dem ganzen Kontext und die auch da deutlich steigende Zahlen im Moment hat, weil das ist auch so ein Thema, was wir natürlich merken vor dem Hintergrund, dass irgendwie die Potenziale hier an die Grenzen kommen, auch mit Blick auf die Demografie und wir gucken müssen, wo kommen denn die Leute her und dementsprechend zieht es auch deutlich an und da kann man eben teilweise entsprechende Abschlüsse anerkennen oder eben sogar voll und dann darauf weiter aufbauen und weiter arbeiten. Aber ich finde,
aber die Anerkennung ist ja immer nur der erste Schritt.
Genau.
Also die Anerkennung ist ja der erste Schritt, weil dieser Schritt sagt mir, ist das eigentlich irgendwie äquivalent? Aber er beantwortet ja nicht die Frage, ist diese Person jetzt gewissenhaft? Also sie hat zwar einen Abschluss, aber hat sie sich dafür jetzt richtig ins Zeug gelegt oder hat sie Fehlstunden wäre jetzt vielleicht irgendwie dann, ne? Oder ist das jetzt besonders gut? Oder ist das einfach nur so gerade irgendwie drüber? Also es hilft, um diese rein juristische Frage oft zu beantworten, kann ich das eigentlich machen? Aber es hilft nicht so wahnsinnig sehr unbedingt bei der eigentlichen Einstellungsentscheidung, weil ich sehr, sehr schlecht aus einer reinen Anerkennung Qualitätsindikatoren ableiten kann.
Und wie fließen die nochmal in Case dann auch ein? Vielleicht kannst du nochmal zwei, drei Sätze sagen, wie ihr das dann noch
also kanalisiert. Wir machen das für die ausländischen Produkte genau die gleichen Daten zu sammeln. Jetzt haben natürlich unterschiedliche Bildungssysteme unterschiedliche Herausforderungen, aber auch im Ausland sammeln wir Daten zur Notengebung, um eben zu verstehen, wie wir eine Note im jeweiligen Kontext interpretieren können und gleichzeitig Daten zur Selektion, um zu verstehen, wie kann ich eigentlich verschiedene Studienkontexte miteinander vergleichen. Jemand, der an einer nicht so guten Uni sehr gut war, wie vergleicht sich der mit jemandem, der an einer sehr guten Uni eben nicht so gut war? Und das machen wir im Ausland genauso, aber es gibt ganz andere Herausforderungen. Also in Deutschland ist eine große Herausforderung tatsächlich diese Selektion, also dieses Benchmarking von verschiedenen Studienprogrammen gegeneinander, weil wir die Zulassung eben nicht über einen zentralen Test machen, wie andere Länder das tun. Also Amerika macht es zum Beispiel über den SAT-ACT-Test. Kann man auch wieder darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, aber es ist von der Vergleichbarkeit her deutlich besser als das, was wir in Deutschland über die Abiturnoten machen. Das heißt, in Deutschland ist gerade die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Studienkontexten sehr schwer. In den USA ist dann der Vergleich innerhalb eines Studiengangs sehr schwer, weil die Liberal Arts Colleges haben. Das heißt, du fängst da an zu studieren, aber du hast dich noch gar nicht festgelegt, welches Fach du studierst. Du studierst dann erstmal generell ein paar verschiedene Kurse und spezialisierst dich dann eigentlich erst im Studienverlauf in der zweiten Hälfte des Bachelors, der da 4 Jahre dauert, spezialisierst du dich eigentlich. Also du kannst 2 Jahre studieren und danach kannst du sowohl Physiker als auch Psychologe als auch Sprachwissenschaftler werden. Das geht alles noch. Und das macht es eben sehr schwer, in den USA innerhalb dieses Studienkontextes zu vergleichen. In Deutschland haben wir sehr klar abgegrenzte Studiengänge. Das ist in Deutschland dann wieder viel einfacher. Und so hat jedes Land irgendwie seine Herausforderungen. Aber von der Art her, wie wir diese Probleme lösen, ist es eigentlich immer eine sehr ähnliche Methodik.
Ja. Und zum Beispiel jetzt, wie kommt ihr drauf auf Extraversion oder solche Sachen? Wie verknüpft ihr das dann wiederum mit eurem Score?
In Deutschland haben wir tatsächlich sehr, sehr detaillierte Daten mit eigens erhobenen kognitiven Leistungstests und Persönlichkeitswerten. Das heißt, wir wissen dann, wie die Persönlichkeit von Studierenden in bestimmten Studienkontexten ist, weil sie eben von uns getestet wurde und können das dann nutzen, um eben so ein Benchmarking herzuleiten.
Okay.
Also wir wissen dann in diesem Studiengang, zum Beispiel in Würzburg, sind die eben sehr gewissenhaft und sehr extrovertiert vielleicht sogar. Die BWLer sind generell ein bisschen extrovertierter als zum Beispiel Ingenieure oder so. Ne? Dann gibt es eben Unterschiede. Und dann kann man das aber spannend herleiten. Und wir wissen ja dann wieder aus der Literatur, aus der Forschung, haben wir auch gerade drüber gesprochen, welche Eigenschaften wie am Arbeitsmarkt honoriert werden. Das heißt, wir können dann hingehen und diese Testergebnisse, also kognitive Fähigkeiten, ist, glaube ich, ganz klar. Das hilft immer, gerade wenn man sich die Jobs anguckt, die HochschulabsolventInnen normalerweise ausführen, dann hilft kognitive Fähigkeit, mal mehr, mal weniger, aber es ist immer positiv in dem Zusammenhang. Aber auch bei den Persönlichkeitseigenschaften kann man die dann eben gewichtend entsprechend ihrer Wichtigkeit für den späteren Arbeitsmarkterfolg.
Das ist interessant. Und
so kommt also auf das Benchmark.
Das heißt, ihr habt, das sind wir fast auch wieder bei der Studie, die du angesprochen hast, ein sehr, sehr großes Sample auch an entsprechenden qualitativen Informationen, die ihr dann wiederum verwerten könnt, weil das ist natürlich unheimlich spannend, wenn man sagen kann, hier die Juristen aus Würzburg, die haben mit entsprechenden Attributen versehen, das ist dann schon interessant, ja.
Genau, man sollte das jetzt nicht übertreiben in der Individualdiagnostik.
Ja, aber das machen
wir
auch.
Das ist
zu klein, das
ist nur so als Beispiel, ja. Genau, aber es macht Sinn, weil wir machen damit ja keine Individualdiagnostik, sondern wir bewerten damit einen Studienkontext.
Genau.
Und da macht es Sinn.
Ja, ja. Ja, super interessant. Also ich denke, euch geht die Arbeit nicht aus und du hast es gerade angesprochen und da tickert es natürlich so ein bisschen in mir. Das heißt, ihr geht auch durchaus hier auf die Region, aber also auf den deutschen Markt, aber ihr seid auch darüber hinaus, glaube ich, auf entsprechende Märkte, habt euren Blick und das, du hast ja gerade USA schon angesprochen. Das heißt, ihr wollt sicherlich auch größere Märkte irgendwie in den Fokus nehmen.
Wir wollen auf jeden Fall größer werden mit Case, das ist schon der Anspruch, ganz klar. Inhaltlich finde ich es total spannend, dass wir Informationen, die wir auf Lebensläufen finden können, dass wir die kontextualisieren, um sie besser zu verstehen. Und da haben wir jetzt mit Bildung angefangen. Wir haben angefangen mit Hochschulabschlüssen in Deutschland, können inzwischen Hochschulabschlüsse nicht nur in Deutschland, sondern in einer Reihe europäischer Länder. Wir können das für Indien, wir können das für China, wir können das für die USA. Können wir Hochschulabschlüsse sehr detailliert bewerten. Aber es finden sich auch noch ganz viele andere Sachen auf Lebensläufen. Und da kann man ja noch viel weiter denken. Also manche Unternehmen, da heißt jeder zweite Senior Vice President, weil die Mitarbeitenden sich den Titel selber aussuchen dürfen. Und bei anderen Unternehmen, da gibt es einen Senior Vice President und der leitet das komplette Europageschäft. Und genauso wie ich eben Noteninflation habe in manchen Bildungsprogrammen, habe ich vielleicht auch Titelinflation in manchen Unternehmen. Und das ist auch was, wo wir, was wir super spannend finden und was wir uns auch schon vorgenommen haben, wo jetzt noch keine Produkte am Markt sind, aber was wir uns angeguckt haben und wo wir auch noch mehr liefern werden, kann ich auf jeden Fall versprechen, dass man eben auch bei anderen Dingen, die man auf Lebensläufen findet, eben Kontextinformationen heranspielt, um es für PersonalerInnen einfacher zu machen, diese zu interpretieren und eben dann bessere Entscheidungen zu treffen.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich super interessant, wenn du das auch noch mit mehr Informationen anreichern könntest und dann noch mehr Transparenz schaffen könntest, weil du weißt ja, wie du es gerade sagst, anhand des Jobtitels weißt du ja nicht, was der die letzten 5 Jahre wirklich gemacht hat, so nach dem Motto. Ja, aber spannend auch tatsächlich, was du sagst, vielleicht wenn man bestimmte Hobbys auch vielleicht zum Beispiel hat, die wiederum mit Attributen verbunden sind, mit Skills verbunden sind. Ein Thema, das mich ganz spannend oder mich umtreibt und ich auch schon öfter besprochen habe, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ist das Thema eben Gaming. Und ich glaube, dass da Leute auch spezielle kognitive Fähigkeiten mitbringen, die unheimlich spannend und passend für den Arbeitsmarkt auch sein können. Und wenn man solche Sachen eben nicht irgendwie ignoriert und sagt, na, das ist der Dattler halt irgendwie, ne? Also der Zocker und der hat keinen Bock hier auf Arbeit, sondern wenn man dann vielleicht sagt, Mensch, oh, der kann über digitale Kanäle kommunizieren, der weiß, wie man vielleicht digital Produkte platziert, der ist unheimlich schnell im digitalen Kontext entscheidungsfähig, ja, und das ist doch super interessant, ja, also sowas finde ich spannend, habt ihr sowas auch schon mal irgendwie auf dem Schirm?
Tatsächlich nicht, weil ich es nicht spannend finde oder auch nicht, weil ich nicht selber ganz gerne mal ab und an daddeln würde, so wie du es gerade genannt hast.
Ja, ich habe leider keine Zeit mehr.
Ich würde Ich habe 2 Jungs zu Hause, du hast 2 Mädels. Ich glaube, die PlayStation ist wahrscheinlich selten oft an.
Ja, nee, die ist weniger an. Ja, die ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo meine PlayStation.
Wo sie steht, weiß ich noch, aber sie staubt freundlich vor sich
her. Ja, genau.
Ja, also ich finde das total spannend. Muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht Informationen überinterpretiert. Ich glaube, das ist eine Information, die sich wahnsinnig gut eignet als Frage im Vorstellungsgespräch, um eben mit den Personen in einen Austausch zu gehen. Weil ich kann ja problemfrei Gaming auf meinen Lebenslauf schreiben, wenn ich das möchte.
Stimmt,
ja. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ein Unternehmen wird das honorieren oder ein Algorithmus wird das gut finden, dann ist es ein Attribut oder eine Fähigkeit, die ich sehr leicht faken kann.
Ja, genau.
Wohingegen, ich kann nicht sagen, ich habe in Harvard studiert. Das kann ich zwar draufschreiben, das geht ganz leicht, wenn ich meinen Lebenslauf ein bisschen pimpe, aber das stimmt dann einfach nicht und das ist abprüfbar. Und genauso ist auch abprüfbar, ob ich die letzten 5 Jahre Senior Vice President bei Unternehmen XY war. Das heißt, es gibt ja Unternehmen, die sich durchaus so Skill Mapping und Skill Matching und solche Dinge angucken. Ich finde das in der Diagnostik nicht unbedingt trivial, gerade weil es eben sehr leicht zu fälschen ist und weil es ja auch nicht per se klar ist, in welche Richtung das geht. Also natürlich kann ich jetzt Gaming positiv interpretieren, so wie du das gerade gemacht hast, wie ich auch geneigt bin, das zu tun, aber ich kann genauso hingehen und sagen, okay, der hat eine Spielsucht, der hat eine Mediensucht, der sitzt die ganze Zeit vorm Rechner, gerade je nachdem, was man spielt.
Ja.
Dann gibt es da ja auch Spiele, die eher dazu neigen, dass man sich da in eine andere Welt zurückzieht und einrichtet.
Genau, also deshalb, was ich da besonders spannend fand, du hast natürlich völlig recht, ich kann ja da drauf schreiben und dann wird es überinterpretiert, stimmt vielleicht auch gar nicht so, aber gibt Organisationen, ich weiß zum Beispiel von größeren Beratungen, die das auch konkret in Assessments einbauen. Und da gibt es welche sogar, die so eine Riesen-Event draus machen, wo dann auch gezockt wird sozusagen und es wird geguckt, wie verhält der sich, ja, der da auch
Gamified angibt. Assessments, ja.
Genau, und das ist schon auch eine interessante Sache, wenn ich mich spannend. In den Bereich irgendwie fokussieren möchte.
Ja, ich finde es super spannend, finde es total neugierig, hatte das mal bei einem Kunden, dass ich die Daten auch in die Hand kriegen konnte. Mhm. War dann von den Daten ein bisschen enttäuscht.
Das kann sein.
Also
das
wird die große Herausforderung sein. Die große Herausforderung ist, dass wir das jetzt noch forschungsseitig wirklich aufräumen und sauber validieren und gut machen, weil dann ist das ein Riesending.
Genau.
Ich finde jetzt nicht, dass die Eignungsdiagnostik viel zu wenig Spaß macht. Also ich finde, wenn man jetzt nicht andauernd solche Testverfahren machen muss, also mir bringt das durchaus Freude. Auch meine erste ausführliche Intelligenztestung, irgendwie 2 Stunden im Interview war ich zwar ordentlich am Schwitzen, aber mir hat das Spaß gemacht. Und genauso auch mein erster Persönlichkeitstest. Das ist ja, man lernt da ja auch was über sich selbst. Ich finde, dass Unternehmen die Ergebnisse unbedingt mit den Bewerbenden kommunizieren sollten, also dass die halt auch ein Feedback kriegen.
Ja.
Problematischer wird es dann mit solchen, also kognitiven Tests nicht, aber Persönlichkeitstests in so High-Stakes-Situationen. Also du willst unbedingt den Job haben. Jetzt habe ich eben ein paar Items genannt. Ne? I insult people, I often feel blue. Da antwortest du nicht wahrheitsgemäß in einer Einstellungssituation, wo du den Job haben möchtest. Ne? Also du sagst nicht, ich beleidige Menschen und ich bin oft traurig. Das wirst du deinem potenziellen Arbeitgeber nicht mitteilen. Das heißt, da kommen dann solche Dinge an Grenzen und dann ist es halt total spannend, so Persönlichkeitseigenschaften eben über Umwege vielleicht irgendwie erheben zu können.
Ja.
Ich denke da tatsächlich nicht an KI, die irgendwelche Video-Interviews analysiert. Da ist die Validität bisher überhaupt nicht gegeben und unter Beweis gestellt. Das ist funktioniert Stand heute nicht. Zumindest hat noch niemand irgendwie irgendwo Daten vorgelegt, die darauf hindeuten, dass es funktionieren könnte. Der Kanal ist einfach ein Weg zu weit, es geht nicht. Aber vielleicht geht es eben über tatsächlich Verhaltensmessungen in so Gamified Assessments, das finde ich spannend. Und das ist ja das, was wir machen, das können wir auch zeigen. Also wir können zeigen, dass unser Case-Score deutlich stärker mit Persönlichkeitseigenschaften korreliert, als es die Note an sich getan hat. Man kann das ja auch aus dem Verhalten wieder ableiten. Ne? Also wenn ich weiß, jemand hat einfach sehr erfolgreich studiert, dann muss das ja irgendwo ran gelegen haben. Also wahrscheinlich ist er ein bisschen cleverer, ein bisschen gewissenhafter, ne? Ein bisschen offener. Das sind alles so Dinge, die dann damit eben auch transportiert werden.
Also ich sehe, es ist ein Feld, wo auch noch unheimlich viel Arbeit gemacht werden kann und darf und für Interessierte und Forscher wie uns zum Teil und natürlich du Unternehmer auch wie dich, ist es ein Feld, das, glaube ich, euch nicht irgendwie Langeweile bringen wird, sondern viele Potenziale, viele Möglichkeiten, viel Spaß auch. Ich sage nochmal wirklich herzlichen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast mit mir zu sprechen. Gerne immer wieder mal ein Follow-up, weil ich glaube, wir können uns da vielleicht gegenseitig auch ein bisschen ergänzen. Und ich, wie gesagt, ich vernetze dich sehr gerne mit unseren Experten. Ich finde es klasse, wenn wir in dem Bereich einen Fortschritt machen, weil es auch, glaube ich, ein Fortschritt für alle in einer gewissen Weise ist. Also Arbeitnehmer profitieren, auch die Kandidaten profitieren durch mehr Transparenz. Und dementsprechend finde ich super cool, was ihr macht und wünsche dir viel Erfolg bei allem, was da noch so kommt.
Ja, vielen Dank, Lukas. Es war sehr schön, bei dir zu Gast zu sein.
Ja, danke, dass ihr reingehört habt. Mir hat es echt super Spaß gemacht und Philipp war es ein klasse Gesprächspartner, hat mega Fun bereitet, auch für mich viele Learnings dabei gewesen. Ich glaube, vielleicht konnte Philipp auch für sich ein bisschen was rausziehen. Ich hoffe, ihr findet es spannend, ihr findet die Kontakte, aber auch die Seite zu Case sowohl als auch die Verlinkung der Studie von Philipp in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Projekten. Viel Spaß, bleibt gesund und bis bald. Und nicht vergessen, Podcast abonnieren, weitersagen und gerne ein Rating hinterlassen. Macht's gut, bis bald, ciao.